Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eins, zwei. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier zur ersten Veranstaltung des heutigen Tages in diesem Raum und freue mich, dass die Stühle doch sehr gut besetzt sind. Mein Name ist Gebhardt, ich bin der Geschäftsführer vom Rino Verlag. Wir stellen hier heute unsere neue Krimiserie vor. Blutrot sind die Krimis vom Rino Verlag, die jetzt ganz neu auf den Markt gekommen sind. Es handelt sich dabei um Regionalkrimis. Dieser ist in Weimar angesiedelt und erzählt von den Ereignissen, denen dann der Ermittler Ponte auf der Spur ist. Dass unsere Krimis blutrot sind, dafür haben wir extra unser Rhino geschlachtet, aus dem dann das Blut rausläuft, schon eine große Pfütze ist da, also die Spannung ist schon von vornherein gegeben und wenn Sie wissen wollen, wie das Rhino beschädigt wird, auch hier hinten drauf mit einem Hackebeil, wo sich gleich noch der Strichcode drin befindet und der Preis mit verschlüsselt ist. Unsere Bücher werden nicht nur spannende Geschichten erzählen, sondern die haben auch eine Eigenschaft, die uns auch ganz wichtig ist. Sie haben ein praktisches Format. Man kann sein Buch immer dabei haben, fast in jede Hosentasche oder ins Jackett. Also gibt keine Ausrede mehr, ich konnte das Buch nicht mitnehmen, es war zu groß und zu unhandlich. Das trifft hier auf keinen Fall zu. Kommissar Ponte war schon unter anderer Leitung schon mal auf Spur gewesen. In diesem Buch ist deshalb schon seine dritte Geschichte, seine dritte Ermittlung zu erleben. Und weitere sind schon in Vorbereitung, was Sie auch in unserem Komplettprogramm auf der Seite 75 lesen können. Wir haben schon auf jeden Stuhl hier eins hingelegt. Nehmen Sie es mit zu Hause, denn dann gibt es drei tote Männer und eine Frau. Wobei jetzt die Frage ist, was ist denn mit dieser Frau? Aber das werden Sie dann ab Herbst in den nächsten Band lesen können. Herr Völkel, der Autor, der sich den Herrn Ponte hat einfallen lassen, sitzt hier zu meiner Linken und er wird uns jetzt eine Geschichte aus diesem Buch oder einen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen und ich hoffe sehr, Ihnen gefällt es so wie mir, als ich das gelesen habe, und zwar habe ich das in diesem Fall erst gelesen, als es schon ein fertiges Buch war, nicht schon im Manuskript. Und ich habe da so am Sonntag 17 Uhr gedacht, naja, guckst du da mal rein, kannst du mal ein bisschen anlesen. Ich habe hinterher mit dem Autor geschimpft, er hat mir den ganzen Sonntagabend versaut. Ich wollte was ganz anderes machen und 12:45 war ich dann fertig gewesen und dachte, ah, der war es also. Ulrich, ich bitte dich einfach, uns hier ein bisschen Spannung in den Raum zu zaubern.
Guten Tag oder guten Morgen oder wie auch immer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie überraschenderweise in dieser Vielzahl erschienen sind, aber vielleicht haben Sie anderswo keinen Platz mehr bekommen, ist ja möglich. Ganz so martialisch, wie es Dr. Gebhardt eben geschildert hat, mit Hackebeilchen und Blut und so, ganz so martialisch geht es in meinen Krimis nicht zu. Ein Rezensent schrieb mal dazu, ein gemütlicher Krimi. Die Schwierigkeit aus einem Kriminalroman zu lesen besteht darin, dass man wirklich nur eine kurze Passage lesen kann, aber nichts weiter erzählen darf über das Buch, weil dann der diese Erzählung gehört hat, sagt, und dann brauche ich ja nicht mehr zu lesen, dann weiß ich ja, wer der Täter ist. Und das erinnert mich an eine Anekdote, die ich bei solchen Veranstaltungen immer gern voranstelle, falls der ein oder andere sie kennt, bitte ich um Nachricht. In einem Theater wurde ein Krimi von Agatha Christie aufgeführt und das Publikum strömte in den Saal und der Platzanweiser bot jedem auch ein Programmheft an für 1 Euro oder sowas und die Leute kauften es auch ganz gerne und dann kam ein älterer, knatterischer, etwas verbiesterter Herr. Und er bot ihm auch dieses Programmheft an und der Herr sagte, lass mich in Ruhe, das will ich nicht haben. Und setzte sich auf seinen Platz. Die Türen wurden geschlossen. Der Platzanweiser ging zu dem gnatterischen Herrn hin, beugte sich zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr, der Gärtner war der Täter. Ich werde Ihnen nicht verraten, wie mein Gärtner heißt. Ein Krimi zu schreiben macht besonders viel Spaß, weil man ja nicht nur irgendeine oder auch eine gute Geschichte zu erzählen hat, sondern man muss sich eine Menge einfallen lassen, um den Leser bei Laune zu halten, beziehungsweise ihn so festzuhalten, wie es Dr. Gebhardt ging, der dann sagt, ich will wissen, wer es war. Es gibt ja Leute, die lesen dann die letzten 3 Seiten zuerst. Na, die bringen sich um das Vergnügen, selbst raten zu dürfen. Aber die Schwierigkeit für einen solchen Krimi besteht eben einfach darin, dass man also erstens richtig gute Figuren hat. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Dass man dann eine Geschichte hat, die sehr verästelt und verzweigt ist. Wo selbst die Autoren mitunter, die handelnden Personen nicht wissen, wer was eigentlich ist. Und mir ist es vor einiger Zeit passiert, dass ich einen Krimi, den ich vor 30 Jahren mal geschrieben habe, in die Hände nahm und einfach mal reinlas. Und nach der 5. oder 6. Seite habe ich mich gefragt, wer war denn eigentlich der Täter? Ich lese Ihnen also aus meinem jüngst im Rino Verlag erschienenen 3. Krimi. Die Reihe ist auf 10 geplant und Dr. Gebhardt sagt, und wenn du mit denen fertig bist, dann machst du die nächste Reihe. Naja, da ich mich entschlossen habe, 100 Jahre alt zu werden, Lutz, versuche ich seiner Bitte auch nachzukommen. Also, unter schwebender Last lauert der Tod, ist der Titel dieses Kriminalromans. Neben dem Aufzug der Baustelle im Industriegebiet warnte ein Schild, schwarze Schrift auf grellgelbem Grund: Unter schwebender Last lauert der Tod. Hätte ich es zu einem anderen Zeitpunkt gelesen, hätte ich vermutlich über die unfreiwillige Komik gelacht. Nun aber, angesichts des zerschmetterten menschlichen Körpers unter der Plattform des Aufzugs, empfand ich den Text eher als makaber. Und das am Samstag früh, kurz nach 6 Uhr. Warum ereignen sich solche Gewaltverbrechen, denn um einen Unfall konnte es sich kaum handeln? Meistens am Wochenende, fragte ich mich genervt. Eigentlich wollten Lilly und ich mit den Kindern in die Morasinerhöhle bei Schmiedefeld fahren. Die meisten Gewaltverbrechen eignen sich deshalb am Wochenende, erklärte mein Kollege Hans Brandt sarkastisch, weil dann die Leute ausreichend Zeit haben oder jedenfalls hätten, um miteinander zu reden. Aufgestauter Frust der ganzen Woche, vielleicht der ganzen Jahre, bricht plötzlich durch. Ist doch so. Ein Wort gibt das andere, schließlich brennt einem von beiden die Sicherung durch. Totschlag im Affekt. Du kannst Theorien entwickeln, kommentierte ich seine Philosophie. Aber nach Ehekrach sieht das hier nicht aus. Man weiß es nicht, murmelte Hans. Er fühlte sich nicht ernst genommen. Mimose, dachte ich, über alle und alles machst du deine Späße, verträgst es aber nicht, wenn man dich mal ein bisschen foppt. Vermutlich aus höchstmöglichen Höhen, also dem 5. Stock des Rohbaus, war ein mit Betonteilen belasteter Aufzug ungebremst heruntergekracht und hatte die genau unter ihm befindliche Person zertrümmert. Es war ein grässlicher Anblick. Das eigentliche Ausmaß des Geschehens wurde aber erst deutlich, als der eiligst herbeigerufene Gabelstaplerfahrer die schwere Plattform anhob, denn mit eigener Kraft ließ sich der Aufzug nicht mehr bewegen. Mir fiel auf, dass Teile einer Betonplatte genau an der Stelle lagen, wo der Lastenaufzug aufschlagen musste, sodass der Abstand, den die eisernen Stützfüße zwischen Boden und Bodenplatte sichern sollten, nicht mehr gegeben war. Das konnte kein Zufall sein, das Opfer sollte auf brutale Weise unkenntlich gemacht werden. Noch warteten wir auf den Bauleiter, der nach Auskunft seiner Frau joggen war und sein Handy vermutlich im Auto liegen gelassen hatte. Der Fahrer des Gabelstaplers war ein Schwager des diensthabenden Wachmanns, der uns informiert hatte und von diesem herbeigerufen worden war. Er konnte mit einiger Mühe die Plattform um etwa 2 Meter anheben, aber die musste erstmal arretiert werden, weil es sonst zu gefährlich gewesen wäre, unter dem ungesicherten Aufzug an das Opfer direkt heranzutreten. Wie sieht's aus, Doc? Fragte ich unseren zuständigen Arzt Gregor Pause, der fast zeitgleich mit mir angekommen war. Der Arzt blickte mürrisch auf, weil ich ihn gestört hatte oder weil er sein Wochenende vergessen konnte oder weil er diese um ihn zu diesem frühen Zeitpunkt gestellte Frage als lästig empfand. Vermutlich ist er etwas tot. Immerhin wusste ich jetzt, dass es sich um eine männliche Leiche handelt. Dann machte er sich die Mühe, mich wenigstens direkt anzusehen und nicht in einen imaginären Raum hineinzureden. 10, 12 Stunden. Das war alles, was er zu diesem Zeitpunkt zu sagen hatte. Da fragte ich nicht weiter. Mir war bekannt, dass Pause schnell und zuverlässig arbeitet. Voreilige Festlegungen waren von ihm nicht zu erwarten. Montagvormittag versuchte ich es trotzdem. Nachmittag, frühestens, lautete die knappe Antwort. Und er fügte in einen etwas versöhnlichen Ton hinzu: Ich muss die Teile erst einmal sortieren. So etwas habe ich überhaupt noch nicht auf den Tisch bekommen. Er schüttelte wie ungläubig den Kopf. Elke Otte von der Spurensicherung war mit ihrem Team dabei, den Fundort der Leiche und das Umfeld gründlich zu untersuchen und alles zu dokumentieren, was für die Aufklärung relevant sein konnte. Auf sie konnte ich mich verlassen, die dokumentierte jeden Krümel. Der Fahrer des Gabelstaplers saß in dem kleinen Führerhäuschen, um den Aufzug in gesicherter Position zu halten. Er war bemüht, nicht auf den Toten zu blicken, das Bild war zu grausam. Sein Schwager, der Wachmann, der den Toten gefunden hatte, saß auf einem Betonstein und schien offensichtlich noch unter Schock zu stehen. Hans Brandt bot ihm eine Zigarette an, aber der Mann lehnte dankend ab. Aufgehört. Hast du einen Schnaps? Fragte er stattdessen. Ich bin Bafferkurt. Ich sah, wie Hans einen Flachmann aus der Innentasche seines Parkas zog, wobei er sich nicht einmal die Mühe machte, ihn vor mir zu verbergen. Hans, stellte er sich knapp vor und reichte dem sichtlich verstörten Mann die Hand. Er überließ Kurt Basser den Flachmann. Gehört zur Grundausstattung eines Kriminalisten vor Ort, sagte er mehr in meine Richtung als zu dem neben ihm Sitzenden. Er hatte wohl gesehen, wie ich die Augenbrauen unwillig gehoben hatte. Es ist wirklich Wasser. Ich nickte und dachte dabei, darüber reden wir noch, mein Freund. Natürlich weiß ich, dass Alkoholmissbrauch auch vor Polizisten nicht Halt macht. Der Stress im Dienst, die vielen Überstunden und Sondereinsätze, Hilfeleistung bei tödlichen Unfällen bis hin zu Mordopfern, deren Angehörige benachrichtigt werden müssen, mitunter Geldsorgen oder häusliche Spannungen, da scheint der schnelle Griff zur Flasche ein Ausweg zu sein oder eine Flucht, was aber früher oder später in die Katastrophe führt. Und meistens merken es die Kollegen oder gar der Vorgesetzte zu spät, wenn aus dem gelegentlichen Schluck eine Abhängigkeit geworden ist. Ich weiß, dass Hans am Verlust seiner Frau schwer zu tragen hat. Ich werde mit ihm reden müssen. Lieber ein Wort zu früh, als später nur noch Schadensbegrenzung versuchen zu können. Wenn erst einmal Zahlungsaufforderungen bei der Gehaltsstelle eintreffen, weil das Geld am Ende nur noch für Sprit reicht, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Hans steckte die Flasche weg. Der Wachmann kraulte wie abwesend seinem Hund das Nackenhaar. Ich hatte Schichtschluss und wollte eigentlich nach Hause. Mir ist nur aufgefallen, dass der Aufzug irgendwie demoliert war und einige Betonteile herumlagen. Ich dachte, da hat wohl einer die Sicherung nicht ordentlich verriegelt oder so und der ganze Krempel ist nach unten gesaust. Ich verstehe sowieso nicht, warum der Maschinist den Aufzug nicht unten abgestellt und vorschriftsmäßig arretiert hat, was heutzutage auf den Baustellen aber auch alles geschlampt wird. Das hätten wir uns damals erlauben sollen. Laufen auch Leute hier durch die Kante? Naja, geht mich nichts an. Dass da eine Leiche drunter liegt, konnte ich schließlich nicht ahnen. Astra hat mächtig an der Leine gezogen. Er blickte anerkennend zu seinem Hund. Da bin ich hin. Das habe ich gar nicht gesehen, aber dann, weil der Hund keine Ruhe gab, fiel mir der Schuh auf. Und da habe ich begriffen, dass der Schuh an einem Fuß steckte. Hast du noch einen Schluck? Fragte er in Hans' Richtung. Einer reicht, antwortete Hans. Das ist hier ein Rohbau, wandte ich mich an den Wachmann. Was gibt es da viel zu bewachen? Ich meine, relativierte ich meine Frage, weil ich den Widerspruch im Gesicht des Mannes sah, die Leute klauen inzwischen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ohne seinen Hund zu vernachlässigen, der inzwischen die Schnauze auf das Knie seines Herrn gelegt und das Kraulen genoss, lachte der Wachmann trocken. Vor 2 Wochen ist das transportable Scheißhaus geklaut worden. Es gibt eben Leute, die können aus Scheiße Gold machen, kommentierte Hans sarkastisch. Metall, sagte Basler. Bauwagen werden aufgebrochen und nach Werkzeug durchsucht. Die Klempner und Elektriker haben das Material eingelagert, das sie für den Innenausbau brauchen. Eigentlich müssten wir zu dritt im Stundenrhythmus die Runde gehen, so dreist wie die inzwischen sind. Aber der Herr Bauleiter spart gern am verkehrten Ende. Er machte keine freundliche Geste, hielt sich aber mit seinem Kommentar zurück. Die Freunde des Satzes war auch nicht nötig. Ich wusste, dass die Aufklärungsrate bei Eigentumsdelikten unter 15% liegt. Keine Leute hätte ich in Bassershorn blasen müssen. Und die Bürokratie wuchert, wenn man die Leute, die sich immer wieder neue Vorschriften ausdenken, um zu beweisen, wie wichtig sie sind, in den aktiven Polizeidienst schicken würde, wäre das Missverhältnis gewiss geringer. Sie hatten heute Nacht Dienst, erkundige ich mal bei einem Wachmann. Ist Ihnen was Besonderes aufgefallen, etwas Ungewöhnliches, fremde Personen? Er schüttelte energisch den Kopf und sagte, Satz mit X war nix. Wenn Sie Ihre Runde drehen, fragte ich weiter, gehen Sie da auch in die Baustelle hinein oder kontrollieren Sie nur von außen? Er lachte trocken. Reingehen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Das ist doch gar nicht lange her, war aber auf einer anderen Baustelle von mir. Der da etwas gehört hat oder gesehen hatte, ist in den Rohbau hineingegangen. Er liegt noch im Krankenhaus. Das sind doch keine kleinen Spitzbuben wie eine Dünnemals. Das sind gut ausgebildete, organisierte Banden, die baldovern die Gegend aus, kommen immer mit mindestens im doppelten Pack und haben keine Skrupel, jemand wegen 3,50 Mark totzuschlagen. Ich bin doch nicht bekloppt und gehe da rein. Und wenn du etwas Ungewöhnliches bemerkst, wollte Hans wissen. Der Mann zeigte auf sein Funkgerät, das er an der Seite trug, direkter Draht zur nächsten Polizeistation. Bläuen Sie uns bei jeder Schulung immer wieder ein. Keine Alleingänge. Wie gesagt, mein Kollege wollte den Helden spielen. Helden werden nicht alt in dem Geschäft. Er machte erneut eine wegwerfende Handbewegung. Das war früher anders. Ich wollte mich auf eine Diskussion, was früher und wie es anders war, nicht einlassen. Also nichts Ungewöhnliches. Keine besonderen Vorkommnisse, Herr Hauptkommissar. Fehlte nur, dass er im Sitzen salutierte. Schönes Tier, sagte ich, um das Thema zu wechseln. Der Wachmann nickte, als gelte die Anerkennung ihm selbst. Ohne Asja würde ich den Job nicht machen. Sie hat mich auch zu dem Toten geführt. Gutes Tier. Und nach einem kurzen Blick zum Aufzug fragte er, weiß man schon, wer das ist? Ich hatte zwar den Eindruck, das Herrchen der Beschützer Asjas ist, aber da konnte ich mich auch täuschen. Im Ernstfall würde ich es wahrscheinlich nicht darauf ankommen lassen. Nein, sagte ich als Antwort auf seine Frage, wissen Sie es? Keine Ahnung, ist aber kaum etwas zu erkennen. Wer macht so etwas? Ein schwarzer BMW kam mit hoher Geschwindigkeit auf das Gelände gebraust und bremste kurz vor der Absperrung, die den Fundort weiträumig sicherte. Im Fond saß ein respekteinflößender Hund, eine deutsche Dogge. Ich dachte, so saß Al Capone in seinem Luxuspanzer. Der Mann hätte auch einen breitkrempigen Hut tragen können wie der Canove. Die Vorstellung erheiterte mich. Ein Mann im Jogginganzug sprang heraus. Was denn hier los? Rief er aufgeregt. Verdammt, was denn hier los? Und er fasste sich entsetzt an den Kopf, als er sah, was geschehen war. Irgendwie muss er mich als den verantwortlichen Kommissar ausgemacht haben. Kollmann, Architekt und Bauleiter, sind Sie der Kommissar? Stellte er sich vor und fragte in einem Atemzug. Offensichtlich legte er Wert darauf, nicht nur als Bauleiter bezeichnet zu werden, Architekt und Bauleiter, in der Reihenfolge. Ich nickte, Ponte, Hauptkommissar. Angenehm, erwiderte er und entschuldigte sich gleich für die Floskel, denn was sollte angenehm an diesem Morgen und bei diesem Fund sein? Er wollte näher zu der Stelle gehen, wo der Tote lag, aber ich hielt ihn zurück. Das ist kein besonders schöner Anblick, Herr Kollmann. Außerdem sind noch nicht alle Spuren gesichert. Können wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten? Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen, ne?
Nee, hast noch nicht.
Hab noch nicht, gut. Er starrte auf den Toten, sein Gesicht war kalt und blass. Wer war das? Er fragte nicht, wer ist das? Er sah noch einmal genau hin, als müsse er sich vergewissern. Dann schüttelte er nachdenklich den Kopf. Ich glaube nicht, dass ich ihn kenne. Jedenfalls keiner von meinen Leuten. Bitte dies? Noch nicht. Er hat keine Brieftasche und keine Papiere bei sich. Wieso hat er keine Brieftasche, fragte Kollmann erstaunt. Man geht doch nicht ohne Papiere aus dem Haus. Ich meine, setzte er erklärend hinzu, selbst beim Joggen habe ich immer etwas bei mir. Er klopfte gegen die Brusttasche seines Joggenanzugs. Möglicherweise hatte er etwas bei sich, als er herkam. Wer ihn auch immer auf dem Gewissen hat, falls das einer solcher besitzt, wollte vielleicht nicht, dass der Mann identifiziert werden kann. Der Lastenaufzug hat ganze Arbeit geleistet. Können wir? Kam ich auf meine ursprüngliche Frage zurück. Kollmann drehte sich noch einmal zu dem Toten um und schüttelte unwillig den Kopf. Dann zeigte er auf den Baucontainer, mein Büro befindet sich da drüben, da können wir reden, schlug er vor. Ich war einverstanden, informierte aber Hans noch schnell, wo ich zu finden bin, und sag Astrid, wenn sie kommt, sie möchte die Ermittlung vor Ort übernehmen. Es wird zwar schwierig mit möglichen Zeugen werden, denn wer soll am Wochenende, genauer in der Nacht vom Freitag zum Samstag, hier vorbeikommen, dem Industriegelände, trotzdem versucht es. Ich wusste, dass ihm meine Anweisung, Astrid solle die Untersuchung leiten, nicht gefallen konnte, aber sie ist meine Stellvertreterin. Die wollte ich nicht einfach übergehen, und da war die Sache mit dem Flachmann. Geht klar, Chef, erwiderte er scheinbar ungerührt. Übrigens hat der Wachmann eine wirklich interessante Beobachtung gemacht. Ich hätte Hans nach der Beobachtung des Wachmanns fragen müssen. Dann wäre das Gespräch mit dem Architekten etwas anders verlaufen. Aber Kollmann war schon auf dem Weg zum Bürocontainer. Später, Hans, ich möchte mich erst einmal mit Herrn Kollmann unterhalten. Ich hörte noch, wie Hans beleidigt murmelte, wenn du meinst, du bist der Boss. Er kraulte dem Hund des Wachmanns die Nackenhaare. So einen hatte ich auch mal, hörte ich ihn noch sagen. Wann will der mal einen Hund gehabt haben, grübelte ich. So. Das also der Beginn dieses Kriminalromans um Ecke Ponte und sein Team. Zu Ecke Ponte vielleicht noch so viel. Er ist ein geborener Weimaraner. Ich lege Wert darauf zu sagen Weimaraner, denn das ist die eigentlich grammatikalisch richtige Bezeichnung. Gebürtiger Weimaraner, sein Vater war Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu DDR-Zeiten, der dann, wie das so schön praktisch heißt, eines Tages abgewickelt wurde. Der Vater hatte den Ehrgeiz, dass sein Sohn eines Tages in seine Fußstapfen treten sollte und hat ihn von Kindesbeinen an mit allen möglichen klassischen Zitaten immer wieder traktiert. Was zu dem Ergebnis, meine Tochter lacht jetzt an der Stelle, was zu dem Ergebnis führte, dass Ecke natürlich nicht Germanistik studieren wollte, sondern sich heimlich in Berlin bei den Juristen einschrieb, Jura studierte, und als er mit seinem Studium fertig war, war auch die DDR fertig. Er hätte noch 2 Jahre nachmachen müssen, um sich auf die neuen Gesetze einzuarbeiten, aber das wollte er nicht, weil er gesagt hat, ich habe das Rechtssystem für einen anderen Staat gelernt und mich mit diesem anderen Staat mal identifiziert. Ich kann nicht einfach umsteigen. Manch einem ist es ja nicht so schwer gefallen. Und deshalb hat er sich bei der Kriminalpolizei gemeldet in Berlin. Und als seine Eltern kurz nacheinander in Weimar starben, hat er sich entschlossen, nach Weimar zu gehen. Das Haus seiner Eltern, das Haus seiner Kindheit, stand ja in Weimar. Und so wurde er Leiter der Morduntersuchungskommission in Weimar. Das vielleicht noch zur Hauptperson.
Herr Eurich, herzlichen Dank. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, auf der anderen Seite gibt es Bücher, die der Autor auch gerne signiert. Die Chance haben Sie so schnell nicht wieder. Und Sie wissen ganz genau, es ist kein Problem, das Buch wegzutragen. Es passt in Ihre Tasche.
Danke. Aber signierte Bücher sind schwer verkäuflich. Also, vielen Dank.
Danke.
Sind Sie allein?
Nee, der Autor sitzt. 2 hier, genau. Hundbücher heißt der Ordner. Der ist da.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.